Deutschlandfunk Kultur Buchkritik.
Wir wechseln jetzt vom Jenseits wieder ins Diesseits, gehen dabei aber sehr weit zurück ins Mittelalter des 12. Jahrhunderts, nämlich um uns Leben und Werk eines damaligen Gelehrten anzusehen. Hermann de Carinthia heißt er, geboren um 1100 im heutigen Kroatien. Außer Latein und Griechisch beherrschte er Hebräisch und Arabisch und trug durch seine Übersetzungen zur Vorbereitung der europäischen Renaissance bei. Unter anderem wirkte er an der ersten bekannten Übersetzung des Koran mit. Seine Bildung muss er in Klöstern und auf langen Wanderungen erworben haben. Soweit die dürre Informationslage, die unsere Rezensentin Gesine Palmer zu einer Vermutung verleitet hat.
Machen Sie daraus einen Text, der die Jugend anspricht. Das scheint in etwa die Aufgabenstellung gewesen zu sein, die der Kärntner Club Tre Popoli, der sich der Versöhnung des slawischen, romanischen und deutschen Kulturraums verschrieben hat, dem Autor Mario Rausch auftrug. Herausgekommen ist ein Buch, das die erwachsene Leserin schon im Titel merkwürdig anweht. Ein Leben für die Wissenschaft. Eine Biografie. Auf den Titel folgen zwei nicht wirklich authentifizierte Briefzitate und ein etwas Hollywood-artiger Prolog, der mit dem Satz endet:
Das Leben dieser Übersetzer, ihre wagemutigen Reisen zu den Wissenszentren Europas und des Orients und ihre eigenständigen Gedanken offenbaren sich nur durch ihre Schriften. Hermann war einer von ihnen und dies ist seine Geschichte.
Und dann wird diese Geschichte in der sehr künstlich wirkenden Form eines Briefes an seinen Schüler Rudolf von Hermann selbst erzählt. Es handelt sich also um eine fiktionale Autobiografie in Anlehnung an das, was über eine historische Gestalt bekannt ist. Anfänglich bereits dadurch verstimmt, dachte ich dann, na gut, kann man ja machen. Und dann habe ich das wirklich alles gelesen. 24 Kapitel auf 150 Seiten, dazu ein Schlusswort, einen Epilog und 113 teils ausführliche Anmerkungen. Das ist an sich nicht viel, aber man könnte mit dieser Textmenge einiges machen. Tatsächlich macht Rausch auch einiges. Das Erste, was er macht, nachdem er sich einmal für die unglückliche Briefform entschieden hat, ist, dass er alle Reisen des Hermann nachvollzieht. Die Reiseziele sind also das nächste strukturierende Element des Stoffes. Das ist historiografisch sinnvoll und nötigt der Leserschaft Respekt ab. Nicht nur für die Reiseleistung des Hermann, sondern auch für die städtebaulichen und kriegerischen und zivilisatorischen Errungenschaften des Mittelalters. Fast war ich sogar mit der Genrebezeichnung Biografie versöhnt, als ich in den Anmerkungen immer wieder Sätze las, in denen der Verfasser freimütig bekennt, er habe sich die Freiheit genommen, beispielsweise Andrea dei Tomasi einfach 100 Jahre früher auftreten zu lassen. Die Idee, eine gut dokumentierte zeitnahe Figur illustrierend als Reisebekanntschaft auftreten zu lassen, passt jedenfalls ganz gut in das Biopic-Verfahren, das hier sozusagen malerische Butter bei die Fische geben will. Solange das wenigstens in den Anmerkungen ordentlich klargestellt wird, will ich es sogar mit einer gewissen Sympathie durchgehen lassen. Das täte ich freilich weitaus lieber, wenn dann das Textkorpus auch in sich eine überzeugende Gestalt hätte. Die hat es aber leider nicht. Schnell bekommt die Leserin das Gefühl, es solle ihr in der maßvoll altertümelnden Prosa etwas unter die Jacke gejubelt werden, was eher aus der Mottenkiste irgendeiner mittelmäßigen und definitiv vor allem in der Gegenwart beheimateten Gesinnungserziehung stammt und sich anscheinend das mittelalterliche Gewand nur zunutze macht. Da ist zunächst und gleich zu Beginn auffällig etwas, das ich nur als Patriarchatskitsch bezeichnen kann. Hermann stellt sich als Produkt aus der Verbindung eines adeligen Herrn und seiner Dienstmagd vor und er betont sofort fromm, wie echt die Zuneigung zwischen den Eltern gewesen sei und wie sehr Hermann deswegen immer in der Nähe und unter der Protektion des verehrten und unerreichbaren Vaters gestanden habe. Die Botschaft? Geht doch. Nicht jeder Dienstmädchenmissbrauch hat schlimme Folgen, manchmal wird wenigstens der Sohn gut versorgt und davon hat dann auch die Kindsmutter etwas. Noch deutlicher wird die Sache, wenn Hermann wohlmeinend den besorgten, vermuteten westeuropäischen LeserInnen ein paar Erklärungen zu den pädagogischen Gepflogenheiten in mittelalterlichen Klöstern gibt.
Auch wenn die Stunden in der Regel abwechslungsreich und interessant gestaltet waren, gab es natürlich immer wieder Phasen, in denen uns Jungen die Aufmerksamkeit schwer wurde und wir uns den einen oder anderen Streich ausdachten. Wenn Frater Bruno dahinter kam und die Schuldigen erkannte, setzte es Schläge, die ihm aber in keiner Weise Freude bereiteten, sondern einfach zum Schulalltag gehörten.
Ich bitt Sie. Und weiter geht es mit der Spiegelung des etwas prätentiös daherkommenden Jünglings in einem anderen, natürlich auch sehr edelsinnigen, echten, also ehelich geborenen Aristokraten. Der Männerfreundschaft zu Robert von Ketton, die dem Autor erlaubt, über weite Strecken in Wir-Form zu berichten, entspricht die brüllende Abwesenheit weiblicher Subjekte. Hermann gibt zu, dann und wann durch den Gebrauch von Prostituierten die Bedürfnisse seines Fleisches zu befriedigen, freut sich aber, dass sein ungezügelter Wissensdurst und Hunger nach Gelehrsamkeit ihm ein Leben in bürgerlicher Zweisamkeit ersparen. Wirklich, das steht da. Und da ist eben nicht nur der Anachronismus bis zum Quietschen ausgereizt, da geht auch der Patriarchatskitsch nahtlos in Wissenschaftskitsch über. Nun könnte man dennoch fragen, wie soll man denn heutigen Menschen vermitteln, dass auch im finsteren Mittelalter nicht alles Hauen und Stechen und Verbrennen war, sondern dass es echte Gelehrsamkeit gab? Vielleicht braucht es ein von modernen Mittelaltermärkten und entsprechenden Filmen Vertrautes im Jahre des Herrn. Vielleicht braucht es wandernde Männerbünde mit verendenden Packpferden, unschuldige Knaben zwischen rauen Burschen, die sich mit Latein irgendwie über die Alpen schlagen und in Bronze gegossene nackte Frauen aus dem Urmutterbereich, in deren Leiber die Namen der Künstler eingeritzt sind. Immerhin scheint dieses halb vertrauliche, halb fremdbleibende Hermann-Ich das Interesse an der gelehrten Welt jener Epoche wecken zu können, in der Juden, Christen und Muslime stellenweise nebeneinander lebten und voneinander lernten, mochten sie sich an anderen Orten auch bekriegen. Dennoch bleibt als vornehmlicher Leseeindruck, dass es sich hier um eine Auftragsarbeit und eine falsche Perspektivwahl nach Art eines zweckgebundenen Storytellings handelt. So wird das, was man an Patriarchats- und Wissenschaftskult einem alten Text vielleicht noch verzeihen würde, bei einem halbherzig geschriebenen Gegenwartstext eben einfach zum Kitsch. Und das verzeihe ich nur ungern.
Gesine Palmer über das Buch Hermann de Carinthia, ein Leben für die Wissenschaft. Eine Biografie von Mario Rausch. Erschienen im Klagenfurter Wieser Verlag, 200 Seiten, 21 €.